Ausgegleist, der GDL-Podcast.
Einen schönen guten Tag an alle Zuhörenden von Folge 3 des GDL-Podcasts Aufgegleist. Die Zeit, sie rast, tatsächlich schon Folge 3. Der Februar ist schon wieder vorbei, der Frühling nähert sich mit großen Schritten. Ich bin Susanne Krüger und ich freue mich, dass Sie auch diesmal mit dabei sind. In den letzten beiden Podcast-Folgen haben wir mit Menschen geredet, die mit Herz und Leib und Seele GDL-Mitglied sind und haben sie gefragt, warum sie so überzeugte Gewerkschaftler sind. Und wir haben einen Blick nach vorn geworfen und geschaut, was kurz- und mittelfristig bei der GDL geplant ist. Heute machen wir es andersherum. Heute werfen wir einen Blick zurück. Die GDL ist ja nun keine ganz junge Gewerkschaft mehr, sondern hat Tradition, genauer gesagt 155 Jahre Tradition. Für unsere Rubrik Vision Schiene haben wir uns jemanden eingeladen, der die GDL seit vielen Jahren sehr gut kennt.
Vision Schiene, das Interview mit.
Schon seit 1990 prägt er die GDL entscheidend mit. Herzlich willkommen, Klaus Weselski. Schön, dass Sie erneut Zeit gefunden haben, hier dabei zu sein.
Freut mich auch. Grüße, Frau Krüger.
Wir sprechen gleich über den Weg, den die GDL, seitdem Sie dabei sind, genommen hat. Vorher aber erstmal auch ein Glückwunsch an Sie. Sie hatten gerade Geburtstag. Alles Gute nachträglich.
Recht herzlichen Dank. Ja, ist gerade erst gewesen.
Wenn Sie in die Geschichte der GDL eintauchen, was ist aus Ihrer Sicht rückblickend die größte Errungenschaft der Gewerkschaft der Lokomotivführer?
Es gibt ja viele wichtige Momente in dieser Organisation, aber ich glaube, einer der wichtigsten und einer der bemerkenswertesten ist, dass wir nach der Wende, nach der Vereinigung Deutschlands die GDL-DDR gegründet haben und innerhalb eines Jahres vereinigt mit der GDL in den alten Bundesländern zu einer Organisation zusammengewachsen sind. Das war noch lange nie tatsächlich im inneren Kern der Fall, nachdem wir uns vereinigt hatten, sondern die Herausforderung war, dieses Ost-West und vor allen Dingen auch dieses Status Denken und das Status Handeln. Alle Lokführer in den alten Bundesländern waren Beamte. Alle Lokführer aus den neuen Bundesländern waren Tarifkräfte. Mit vollkommen anderen Sorgen, mit vollkommen anderen Problemfeldern, die die beamteten Kollegen am Beginn nicht verstanden haben. Und ich glaube, unsere größte Errungenschaft ist, den inneren Zusammenhalt geschafft zu haben, heute zusammen mit unseren beamteten Kollegen solidarisch gemeinsam unterwegs zu sein. Die dürfen zwar nicht streiken, aber zum Beispiel stehen die eben Streikposten oder die unterstützen uns beim Ausfüllen der Streiklisten. Die sind also mit Herz und mit Verstand dabei. Und das ist eine der größten Leistungen überhaupt. Zwei solche unterschiedliche Staaten, wie wir sie haben, im Beamtenstatus und im Angestelltenstatus, gemeinsam in einer Organisation zu solidarisieren, sie für eine Sache zu begeistern und vor allen Dingen den inneren Zusammenhalt der Organisation zu gewährleisten. Denn es gab eine wirklich schwierige Zeit, in der auf diesem Klavier, ich nenne das mal Klavier, hervorragend gespielt wurde, nämlich Ost-West, beziehungsweise Beamte gegen Tarifkräfte. Wir wurden gegeneinander ausgespielt und das war eher schlimm. Und deswegen bin ich ganz glücklich, dass unsere beamteten Kollegen alle in der Organisation geblieben sind und gemeinsam mit uns auch in der neuen Zeit das für richtig erachten, was diese Organisation tut und wie diese Organisation zusammensteht.
Das heißt, um es mal in einem Wort zu sagen, Solidarität ist aus Ihrer Sicht die größte Errungenschaft der GDL?
Ja, die Solidarität beginnt im Prinzip mit der Gründung. Es war das auslösende Moment, eine Hilfskasse zu gründen für diejenigen, die als Witwen und Waisen hinterblieben sind, wenn Lokomotivführer verunfallten. Das ist also der Start dieser Organisation. Und ich kann auch sagen, im Jahr 2022, nach 155 Jahren, immer noch der Kern der Organisation ist innerer Zusammenhalt. Natürlich definiert sich das bei den Lokführern sehr stark auch über den Beruf. Die Gemeinsamkeit ist eine Berufsehre zu haben, sie zu verteidigen. Aber im Endeffekt ist die Solidarisierung querbeet über alle Sachverhalte möglich. Und das, glaube ich, zeichnet diese Organisation aus und macht sie so anders wie viele andere Organisationen, die mit inneren Strömungen zu kämpfen haben, die nie so einig sind in der Sache. Uns ist es gelungen, die Ziele zu definieren, die für alle gleich sind, nämlich die Berufe hochzuhalten und die Berufe, ich sag mal, auch ehrenwert zu halten, im Sinne von, das ist nie ein Job, den man hier so nebenher macht, sondern das sind ehrenwerte Berufe im Eisenbahnsektor, die mit Herz und Verstand ausgefüllt werden und nicht einfach nur, weil man mal vorbeikommt und auf Arbeit geht, um schnell einen Euro zu verdienen und dann wieder verschwindet.
Wo würden denn die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner stehen, wenn es die GDL nicht seit 155 Jahren gäbe?
Oh, das ist eine spannende Frage. Das kann man aber recht gut prognostizieren. Wir sind 1990 gestartet mit einem Stundenlohn umgerechnet von 12 Euro. Und wir sind heute bei über 21 Euro Stundenlohn. Das ist der Weg der Lokomotivführer. Wenn man den Weg der Eisenbahner anschaut, dann würde ich einfach sagen, verhältnismäßig schwierige Zeiten würden die Eisenbahner durchleben ohne die GDL. Denn ohne uns gäbe es keine Lohnentwicklung in zum Beispiel 2007-2008 mit unserem ersten Tarifvertrag 11% Volumenabschluss, den wir in ein neues Entgeltsystem reingepumpt haben, um ein Entgeltsystem zu schaffen, das auf Berufserfahrung aufsetzt und nie auf Betriebszugehörigkeit, weil unsere Leute regelmäßig die Unternehmungen wechseln. Das ist die eine Komponente. Den Eisenbahnern wird es an vielen Stellen wesentlich schlechter gehen, weil der Singsang der EVG, der immer lautet, wir müssen den Gürtel enger schnallen, dem Unternehmen geht schlecht. Das heißt, der Sanierungsfall Deutsche Bahn AG, der seit 1990 so existiert und wahrscheinlich auch in weiteren 30 Jahren noch so existieren wird, ein ewiger Sanierungsfall, weil das Management verlernt hat, Eisenbahn zu organisieren. Diesen Sanierungsfall hätte die andere Gewerkschaft ausleben können, denn ohne uns wäre das in das Ohr der Eisenbahner immer nur gedrungen, uns geht schlecht, wir müssen Maß halten, wir müssen Gürtel enger schnallen. Die GDL hat dafür Sorge getragen, dass die Einkommensentwicklung auch tatsächlich stattgefunden hat, dass Entgeltabschlüsse gemacht worden sind, die bemerkenswert auch hoch gewesen sind und vor allen Dingen, dass es eine innere Entwicklung innerhalb des Entgeltsystems für das gesamte Zugpersonal gegeben hat, die es ohne die GDL niemals gegeben hätte. Und wenn man sich die jüngste Entwicklung anschaut, das traumhaft geschmiedete Bündnis für unsere Bahn aus 2020 Mai, das die EVG zusammen mit dem Verkehrsminister und dem Bahnvorstand in die Lache versetzt hat, 1,5% Abschluss für insgesamt mehr als 2 Jahre zu machen, das haben wir torpediert. Die haben die Betriebsrente der Eisenbahnerinnen und Eisenbahner auf dem Marktplatz der Geschichte feilgeboten. Sie haben die Eisenbahner verraten. Und wir haben dagegen gehalten und haben uns mittels Arbeitskampf durchgesetzt. Also ohne die GDL wäre die Geschichte der Eisenbahnerinnen und Eisenbahner wesentlich schlimmer und schlechter verlaufen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ich will aber nicht sagen, dass es für die Führungsriegen, für das obere Management noch viel besser aussehen würde, wenn es uns nie gäbe. Aber wir sind nicht da, um den Managern die Steigbügel zu halten, sondern wir sind dafür da, die Interessen unserer Mitglieder und der Eisenbahner insgesamt zu vertreten. Und das haben wir sehr, sehr gut gemacht, denke ich. Und das wird auch honoriert durch die vielen Eintritte in die GDL.
Wenn wir jetzt noch mal einen kleinen Blick in die Zukunft werfen, welche Geschichte soll denn die GDL in Zukunft schreiben? Was wünschen Sie sich?
Es geht nicht immer alles nach meinem Wunsch, aber wenn ich einen Wunsch frei habe und maßgeblich auch mit dran arbeiten darf, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht, dann ist das eine GDL, die alle Eisenbahnerinnen und Eisenbahner organisiert. Dann ist das keine Berufsgewerkschaft mehr, die nur die Lokführer organisiert hat und jetzt schon das gesamte Zugpersonal organisiert, sondern das ist dann eine geöffnete, in mehreren Segmenten arbeitende Eisenbahnergewerkschaft, die sowohl die Werkstätten als auch die Verwaltung vertreten können und die auch die Infrastruktur Kolleginnen und Kollegen vertreten will und vertreten kann. Dieser Wunsch ist natürlich ein Stück weit geprägt von der Entwicklung des Tarifeinheitsgesetzes. Das heißt, der ist verknüpft mit der Existenz der GDL. Ohne die Mehrheit in den Eisenbahnverkehrsunternehmen wären wir existenzbedroht. Das schaffen wir. Da bin ich felsenfest davon überzeugt, weil wir schon auf dem besten Wege sind und weil wir uns in diesen Betrieben uns schon über Jahrzehnte manifestiert haben und jetzt einfach die Mehrheit mit der Arbeitnehmer als Mitglieder abbilden. ist eine lösbare Aufgabe. Was schwieriger ist, und da ist der Wunsch umso größer, ist die Infrastruktur mitzuorganisieren, um fürs Eisenbahnsystem insgesamt die Verantwortung zu übernehmen. Denn alle unsere Arbeitsplätze fußen de facto auf der Infrastruktur. Wenn die nicht funktioniert, funktionieren unsere Arbeitsplätze nicht, werden sie abgebaut, werden sie immer weniger, geht der Eisenbahnverkehr den Bach drüber runter. Wir sollen in Zukunft das klimafreundlichste Verkehrsmittel abbilden und den meisten Verkehr aufnehmen. Und dazu muss das Eisenbahnsystem nicht nur reformiert werden, sondern tatsächlich anders und besser aufgestellt werden. Dafür stehen wir, mit vielen anderen auch. Und die Verantwortung im Infrastrukturbereich komplett mit zu übernehmen, ist die schwierigere Aufgabe für die nächsten Jahre. Einer der Gründe, warum ich auch länger bleibe und jetzt im Juni nochmal zur Wahl antrete, weil mir das Sorge macht, dass wenn wir uns nicht manifestieren in den Eisenbahnverkehrsunternehmen und auch im Eisenbahnsektor insgesamt gesehen, dass wir dann existenziell in Nöte geraten. Das hat die Organisation nicht verdient. Das haben unsere Mitglieder nicht verdient. Die ehrenwerten Berufe, die wir heute schon vertreten, brauchen eine starke Interessenvertretung und die darf auch nicht eliminiert werden, wenn politische Interessen so etwas gebären wie das hässliche Tarifeinheitsgesetz. Wir zeigen, dass man mit dem Tarifeinheitsgesetz auch umgehen und leben kann, indem wir die stärkere Gewerkschaft sind. Und dann, wenn es denn so gut läuft und der Wunsch in Erfüllung geht, wird der Beweis angetreten, dass diejenigen, die den Pfeil gespitzt und abgeschossen haben, nämlich die EVG und andere Gewerkschaften, dass die davon getroffen sind. Denn im Eisenbahnsektor kann nur eine Gewerkschaft existieren und ihre Tarifverträge in die Zukunft hinein gestalten. Und das ist die mit mehr Mitgliedern. Daran arbeiten wir und ich denke, das wird auch erfolgreich sein.
Also die Gegenseite mit den eigenen Waffen schlagen, oder?
Genau das ist es. Exakt das ist es, Frau Grüger. Wir schlagen die Beteiligten mit ihren eigenen Waffen. Wir wenden das gegen uns gerichtete Gesetz gegen sie selbst an. Und an der Stelle angekommen ist die Dämmerung auf der anderen Seite schon eingetreten. Die haben mittlerweile begriffen, was sie losgetreten haben und dass das ihnen ans Knie geht.
Sagt Klaus Weselski, der seit 1990 die Arbeit der GDL mitprägt und das auch in Zukunft noch eine Weile tun wird. Vielen Dank für Ihre Zeit und bis zum nächsten Mal.
Ich bedanke mich bei Ihnen, Frau Krüger. Alles Gute, bleiben Sie gesund, bis bald.
Berufung Schiene.
Eigentlich ist die Rubrik Berufung Schiene Themen aus den Reihen der GDL-Jugend vorbehalten. Heute machen wir das ein bisschen anders. Wir haben uns die Frage gestellt, was passiert, wenn wir zwei ganz verschiedene GDL-Generationen zusammenbringen? Gibt es trotz großer Altersunterschiede vielleicht auch Gemeinsamkeiten? Wir bringen also jugendlichen Tatendrang und die Weisheit des Alters zusammen. Uiuiui, ich hoffe, es fühlt sich jetzt keiner der beiden auf den Schlips getreten. Ich darf begrüßen einerseits Walter Wunderlich, Mitglied in der GDL seit 1990 und mittlerweile Seniorenvertreter der GDL Mitteldeutschland und Sprecher des bundesweiten Arbeitskreises Senioren. Und Jonas Bubalo, Triebfahrzeugführer bei DB Cargo und in der GDL-Jugend seit 2018. Wir fangen gleich mal mit Jonas an. Jonas, was war denn deine Motivation, in die GDL einzutreten?
Also an sich ist mir die Gewerkschaft schon vor meiner Ausbildung begegnet, in Form nämlich von den Streiks, die da waren, 2014 vor allem. Aber dann in der Ausbildung wurde mir das alles ein bisschen näher gebracht, auch über meine Betriebsrats- bzw. Jugendvertretungstätigkeit. Und da habe ich mich natürlich dann viel mit den Kollegen auch ausgetauscht zwischen den Gewerkschaften und mich dann am Ende entschieden, halt zu wechseln, weil ich das Gefühl hatte, dass die GDL doch mehr für das Personal an der Basis da ist.
Herr Wunderlich, wie war denn der Prozess bei Ihnen?
Ja, das ist natürlich ein bisschen anderser. Ich bin, wie gesagt, 1990 in die GDL eingetreten. Und der Werdegang war so, ich bin in die damalige vom FDGB zu der Sekretärin, die einen Beitrag immer eingetrieben hat von der FDGB. Und die sagte mir auf einmal, ich wäre in der EVG. Und da ist es mir der Hals geschwollen. Und da habe ich gesagt, die Gewerkschaft, wo ich eintrete, das bestimme ich und nicht sie. Das war nach der Wende, da haben wir ein bisschen Klartext geredet. Und dann bin ich aufgrund dieser Sache in die GDL. Wir hatten uns da im damaligen Dienstort Zittau getroffen, haben die Ortsgruppe Zittau gegründet Und jetzt ging es darum, wer wird Vorsitzender. Da bin ich dann als Ortsgruppenvorsitzender nach Hause gegangen und habe das Amt seit 1990 übernommen. Habe dann in den ganzen Jahren, bis ich ins Rentenalter kam, war ich Ortsgruppenvorsitzender, Stellvertreter, Vorsitzender. Also ich hatte immer eine Funktion bei der GDL.
Und wie stellt sich Ihnen die GDL heute dar im Vergleich zu den 1990er Jahren?
Also ich muss sagen, ist eine Gewerkschaft, wie ich sie mir gewünscht habe. Deshalb bin ich in diese Gewerkschaft eingetreten und das hat sie mich bis heute nicht enttäuscht. Muss ich sagen, ich stehe zu der Gewerkschaft. Die GDL ist für mich eine streitbare Gewerkschaft, ich sag's mal, die sich nicht die Butter vom Brot nehmen lässt. Und da finde ich, muss ich echt sagen, richtig, ich bin stolz drauf, in der GDL zu sein.
Ich bin stolz, auch stolz darauf, in einer Gewerkschaft zu sein, die halt Zähne zeigt. Die zeigt, was sie kann und dass sie auch Macht hat und diese Macht halt auch sinnvoll nutzt. Und sich nicht alles vorschreiben lässt, wie das vielleicht auch andere Gewerkschaften tun.
Das scheint ja dann eine Parallele durch die Geschichte zu sein und ein Punkt, der unabhängig vom Alter für Sie beide jetzt wichtig ist, dass also die GDL eine Gewerkschaft ist, die sich nicht unterkriegen lässt, die Paroli bietet. Jonas, was sind denn junge Themen, die für jemanden wie dich eine Rolle spielen? Ist das Geld? Sind das Arbeitsbedingungen in der Schicht? Ist das die Vereinbarkeit von Beruf und Familie? Ist das Zusammenhalt? Was ist es denn?
Ja, von allem tatsächlich so ein bisschen. Ganz persönlich natürlich jetzt schon Vorsorge fürs Alter und Arbeitsbedingungen und Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Es ist ein Riesenthema. Es ist super schwer, das unter einen Hut zu kriegen. Das ist für mich persönlich extrem wichtig, dass die Gewerkschaft da noch versucht, bessere Bedingungen auszuhandeln.
Fühlst du dich da gut repräsentiert oder könnten die Themen der jüngeren Generation noch stärker angegangen werden?
Also ich finde, dass unsere Themen sehr gut aufgenommen werden. Also wir werden ernst genommen als Jugend, als GDL-Jugend werden wir durchaus ernst genommen. Uns wird ein Mitspracherecht eingeräumt, wenn wir Probleme und Anliegen haben, dann ist immer ein Ansprechpartner da. Und wenn es größere Baustellen gibt, dann wird das halt auch eine Ebene höher getragen, in die Betriebsräte zum Beispiel. Also da fühle ich mich wirklich sehr gut repräsentiert. Gut, in manchen Regionen jetzt, wir sind ja ein riesiger Konzern, wir sind auch eine große Gewerkschaft, in manchen Regionen läuft das noch ein bisschen schleppender. Da ist die Jugendarbeit nicht so groß, aber es gibt dann auch wiederum Regionen, da macht die Jugend einmal im Monat Treffen und so weiter und so fort. Aber im Großen und Ganzen finde ich das so, wie es gehandhabt wird und dass wirklich alle auch Mitspracherecht haben, finde ich sehr gut.
Herr Wunderlich, gibt es etwas, was Sie sich von der jüngeren GDL-Generation wünschen? Und Jonas, gleich danach die Frage andersrum, was wünschst du dir von der älteren Generation?
Der Jonas meint es schon, hat es auch angesprochen, dass es in einigen Regionen mit der Jugendarbeit nicht schlechter sind, sondern wo es Verbesserungen geben könnte. Und wenn ich mit Jugendlichen, und ich habe viel Kontakt mit Jugendlichen, muss ich sagen, würde ich mir wünschen, dass mehr Jugendliche, Jonas, auch nimm's nicht persönlich jetzt, mehr Verantwortung übernehmen. Im Sinne für unsere GDL.
Ach nee, das ist völlig in Ordnung. Das, also ich wünsche mir weiterhin den Support, die Unterstützung von den Älteren. Wir lernen von der älteren Generation. Wir sehen, was hat mal funktioniert, jetzt zum Beispiel an Maßnahmen oder für Forderungen. Wie stellt man Forderungen und solche Sachen. Also ich wünsche mir auf jeden Fall, dass wir weiterhin so an die Hand genommen werden auch ein bisschen. Aber auch unsere eigenen Ideen weiter verfolgen dürfen und können und nicht von der älteren Generation vorgeschrieben bekommen, was wir zu tun haben. Was ja absolut nicht der Fall ist, das ist ja das Schöne. Und ich hoffe einfach, dass es auch weiterhin so bleibt und dass das einen guten Einklang, einen guten Mix gibt aus Jung und Alt weiterhin.
Das war jetzt ein sehr harmonisches Schlusswort dieses generationenübergreifenden Gesprächs. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Walter Wunderlich und Jonas Bubalo für die Bereitschaft, als Vertreter zweier verschiedener Generationen hier zur Verfügung zu stehen. Ja, vielen Dank und alles Gute.
Ja, auch vielen Dank. Dankeschön.
Weiter geht es mit aktuellen Meldungen.
GDL aktuell.
Peter Stemmler holt ein Aufsichtsratmandat bei der Transdev. Bis zum 9. Februar waren knapp 8000 Wähler der Transdev GmbH aufgerufen, einen neuen Aufsichtsrat zu bestimmen. Insgesamt waren 6 Arbeitnehmermandate zu vergeben. Mit Peter Stemmler, Lokführer und Betriebsratsvorsitzender der Nordwestbahn, entfiel erstmals ein Mandat auf ein GDL-Mitglied. In einem Konzern, in dem der Busbereich deutlich größer ist als der Eisenbahnsektor, ist dieser Erfolg besonders beachtenswert. Der Verein Fairnessplan darf vorläufig keine Sozialleistungen an die meisten GDL-Mitglieder auszahlen. Das hat nach einer Klage des DB-Konzerns das Arbeitsgericht Frankfurt entschieden. Seit dem 1. Februar dürfen nur noch Leistungen ausgezahlt werden an GDL-Mitglieder, die bei den 3 Transportbereichen DB Regio, DB Cargo und DB Fernverkehr als Zugpersonal beschäftigt sind. Hintergrund der Klage sind Streitigkeiten zwischen dem DB-Konzern und der GDL, ob das Tarifeinheitsgesetz auf die Leistungen des Vereins Fairnessplan angewendet werden darf. Die GDL ermutigt ihre Mitglieder, weiter Anträge auf Sozialleistungen zu stellen, da die Gewerkschaft gegen das Urteil Rechtsmittel einlegen wird. Auf die beiden, die jetzt kommen, freue ich mich in jeder Folge ganz besonders, denn ich muss zugeben, ich wusste nicht, wie spannend Tarifrecht ist, bis ich Thomas Gelling und Lars Jedinath kennengelernt habe. Heute geben uns die beiden einen Einblick in das, was aktuell in Sachen Tarif bei Ihnen auf dem Tisch liegt.
Wir haben Recht. Tarifrecht konkret.
Guten Tag, meine lieben Kolleginnen, meine lieben Kollegen. Herzlich willkommen wieder mal beim Tariftalk. Neben mir sitzt Lars Jedinath.
Und neben mir sitzt Thomas Gelling.
Herzlich willkommen und wir möchten euch auch in diesem Monat wieder über neue Entwicklungen im Tarifbereich, über die aktuelle Situation und über die eine oder andere Handlungsnotwendigkeit der nächsten Wochen und Monate informieren. Tja, Lars, wir haben im Bereich der Wettbewerbsbahn etliches wegräumen können. Wir haben eine ganze Reihe von Abschlüssen erzielt und gar nicht mal schlechte, oder?
Nein, also allen voran ist ja der Abschluss sicherlich mit der AKN Eisenbahn GmbH im hohen Norden zu bezeichnen, der wirklich exzellent geworden ist. Aber auch natürlich weitere Untertarifverträge, ob das die Rostocker Straßenbahn ist, die Niederbahnima Eisenbahn im Berliner Raum oder auch die Starbahn in Saarbrücken, die wirklich gute und werthaltige Abschlüsse beinhalten.
Und alle auf dem Niveau der marktführenden Unternehmen, also nicht irgendwo im Bereich von billigen Regelungen, die uns die DB immer wieder vorwirft. Naja, das liegt ja daran, dass sie das Tarifsystem immer noch nicht so richtig kapieren wollen. Aber gute Tarifabschlüsse für unsere Kolleginnen und Kollegen in allen Eisenbahnverkehrsunternehmen. Wir sind damit zufrieden. Wir haben einstimmige Beschlüsse unserer Tarifkommission zur Annahme der jeweiligen Abschlüsse bekommen. Und wir erlauben uns darauf auch ein Stück weit stolz zu sein, mit GDL-Mitgliedern zusammenarbeiten zu können, die Tarif verstehen und auch Tarifpolitik richtig einordnen, um an ordentlichen und für unsere Mitglieder in jedem Fall werthaltige Abschlüsse erzielen zu können.
Ja, vielleicht um 2, 3 Highlights rauszupicken, Thomas. Mhm. Wir haben zum Beispiel bei der AVG als erstes Unternehmen tatsächlich die besondere Teilzeit im Alter vereinbaren können. Und zwar so, wie sie bei der DB ist. Und wir haben sogar noch das Modell ausgebaut, also nicht wie bei der DB 81% Arbeitszeit und 90% Vergütung, sondern wir sind sogar noch ein bisschen, na, wenn man so will, wir haben es ausgebaut. Wir gehen jetzt bis auf 71% Arbeitszeit mit dem entsprechenden Äquivalent zur Arbeitszeit, sodass die Kollegen 2 Möglichkeiten haben, je nachdem, was sie präferieren, was die bezogen auf die Arbeitszeitabsenkung denn gerne möchten.
Ja, klasse. DB Plus mit mehr Flexibilität für unsere Mitglieder. Hervorragend. Wir hatten der DB ein solches Konzept auch mal angetragen. Die wollten es nicht. Die AVG hat die Zeichen der Zeit wahrscheinlich erkannt und eine zukunftsfähige Regelung mit uns abgeschlossen. Übrigens werden wir dieses Thema der besonderen Teilzeit im Alter in der 2023er Runde in den Wettbewerb tragen und gegenüber all unseren Tarifpartnern einfordern. Aber wir haben auch noch ein paar offene Punkte im Bereich der Wettbewerbsbahn, Stichwort Lars, Bundesrahmentarifvertrag für den Schienengüterverkehr. Wir haben mit der Westfälischen Landeseisenbahn in einen Arbeitskampf gemusst. Wir sahen keine andere Möglichkeit, am Verhandlungstisch weiterzukommen. Unsere Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen standen, wenn auch nur kurz, 3 Stunden, wenn ich es recht in Erinnerung habe.
3 Stunden, aber bei Streikbeteiligung von über 95% ist, glaube ich, das Votum. Wir sagen dazu ja immer, man stimmt mit den Füßen ab. Das Votum war sehr, sehr eindeutig und es muss nicht sein, zumal die Westfälische Landeseisenbahn nun mal so, das wissen die wenigsten, ist das erste Unternehmen, mit dem die GDL nach dem Krieg 1961 zum ersten Mal Tarifverträge außerhalb der Deutschen Bundesbahn seinerzeit Tarifverträge abgeschlossen hat. Und so eine über 60 Jahre andauernde Tarifpartnerschaft, die sicherlich wie in jeder guten Ehe mit Höhen und Tiefen versehen ist, da braucht man eigentlich keine Streiks. Und es wäre zu wünschen, wenn wir zum Wohle der Unternehmen, aber auch natürlich und insbesondere zum Wohle unserer GDL-Mitglieder, nicht nur bei der WLE, sondern auch bei SBB Cargo und CFL Cargo hier zu einem guten marktüblichen Abschluss kämen.
SBB und CFL, die anderen beiden Unternehmen im Bucher LFTV SGV, jeweils ergänzt um Haustarifverträge, mit denen wir auch noch nicht eine Einigung mit den Arbeitgebern erzielen konnten, aber wir bleiben dran. Wir werden mal sehen, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt. Und Lars, wie entwickelt sich DB? Kann man überhaupt von Entwicklung sprechen?
Nein, wir haben es, glaube ich, schon mal, zwar nicht unbedingt bei der DB, aber an anderer Stelle verwendet. Und täglich grüßt das Murmeltier.
Ja.
Nicht so lustig wie der Film, aber bezeichnend. Wir treten so ein Stück weit auf der Stelle und ja, zu Recht erreichen ja nicht nur dich und mich, sondern auch die Bezirke immer wieder die Fragen, wann sind denn unsere Tarifverträge endlich unterschrieben? Und tja, Thomas?
Tja, da gebe ich das Signal eines ganz, ganz vorsichtigen, zweimal unterstrichen, Fettdruck blinkend, vorsichtigen Optimismus, dass wir womöglich Anfang März soweit sind. Wir haben 2 Themen, die an und für sich fertiggestellten Tarifverträge noch einmal modifizieren. Das eine betrifft die Frage der Mobilitätspauschale in unserem Konzern Jobticket-Tarifvertrag. Die andere betrifft die Einpflegung einer Zulage in die Haustarifverträge der DB. Da geht es um eine Prämierung von Rufbereitschaft. Selbstverständlich nicht für Lokomotivführer und für Zugbegleiter, wohl aber für betriebliche Führungskräfte wollen wir diese Regelung einbauen. Und wir haben schon Ende Januar, am 24. Januar, wenn ich es recht im Kopf habe, die DB dazu aufgefordert. Heute Vormittag wurde angekündigt, dass wir Anfang der kommenden Woche womöglich einen Entwurf zur Integration der beiden Regelungen bekommen werden. Nun schauen wir einmal, wie die DB ihr Arbeitstempo womöglich beibehält. Von erhöhen will ich gar nicht sprechen. Fakt ist jedenfalls, sobald wir die Tarifverträge unterschrieben haben, werdet ihr benachrichtigt auf unserer Homepage mit Aushängen und selbstverständlich auch per Rundschreiben.
Ja, das Freudenfeuer wird wohl allen Orten zu sehen sein, wenn es denn mal soweit ist. Bloß Freudenfeuer, Thomas, gibt's ja sonst, zumindest mal bezogen auf die DB, nicht wirklich.
Es macht derzeit überhaupt keinen Spaß. Die DB ist dabei, uns an allen Ecken und Enden, an allen möglichen und unmöglichen Punkten zu behindern. Sie prozessiert gegen uns, zum Teil erfolgreich, zum Teil aber auch nicht so erfolgreich. Sie hat zum Beispiel versucht, die jetzt bevorstehende Fairnessplankonferenz absagen zu lassen per gerichtlicher Verfügung. Das ist der DB nicht gelungen. Außerdem hat ein Arbeitsgericht unsere Rechtsauffassung bestätigt, nach der Dinge, Anknüpfungspunkte, tarifliche Regelungen, die die Lebensplanung beeinflussen, nicht verdrängt werden können nach dem Grundsatz der gesetzlichen Tarifeinheit. Nun ja, es ist ja schön, wenn wir es vorher sagen, die DB uns aber nicht glaubt und sich das auch noch gerichtlich abholt. Fakt ist, wir sind in vielen weiteren Prozessen und meine lieben Kolleginnen und Kollegen, auch wenn euch die Nachricht erreicht, dass wir unterliegen, so ist es einfach notwendig, denn die letztendlichen Entscheidungen werden vom Bundesarbeitsgericht und womöglich sogar vom Bundesverfassungsgericht getroffen. Aber bis dahin müssen wir uns durch die Instanzen schleppen und wir wissen alle, dass das ein ziemlich langwieriger und weiter Weg ist. Wir müssen da einfach durch.
Aber du hast gerade angesprochen, es gibt ja auch Gerichte, die unsere Rechtsauffassung bestätigen. Insofern bin ich da auch völlig ohne Sorge. Und das sollten unsere Mitglieder, glaube ich, mitnehmen. Ein Unterliegen in der ersten Instanz vor lokalen Arbeitsgerichten ist nun nicht unbedingt als Beinbruch zu verzeichnen. Das kann sich auch schnell als Pyrrhus-Sieg entwickeln, wenn nämlich schon bereits dann die Landesarbeitsgerichte, die wesentlich intensiver auch in dem mit jeder Rechtsfortbildung betätigt sind, hier dann womöglich unsere Rechtsauffassung als die richtige wahrnehmen.
Das ist genau so. Wir sind in der Tat, und das sagen wir nicht, weil es sich gut anhört, sondern weil es unser Empfinden ist, wir sind guter Dinge. Wir haben exzellente Rechtsanwälte, wir haben hier im Hause exzellente Leute, die sich mit der Materie beschäftigen. Und von daher ist unser Optimismus durchaus angebracht. Meine Lieben, in der Zwischenzeit werden wir aber die aktuellen Aufgaben nicht los. Es gilt nach wie vor für uns, dass wir Mitglieder gewinnen müssen.
Absolut. Und dazu ist es natürlich essentiell, die Betriebsratswahlen, die ja auch vor uns stehen, wir sind so langsam im regelmäßigen Wahlzeitraum angekommen, hier erfolgreich nicht nur bei der DB, sondern auch bei den Wettbewerbsbahnen erfolgreich gemeinsam meistern.
Das ist das zweite Stichwort, genau richtig, Lars, die Betriebsratswahlen, die uns bevorstehen. Wir wollen gewinnen und wir brauchen euch, wir brauchen unsere Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben, in den Unternehmen für ordentliche Wahlergebnisse. Hängt euch da rein, es ist wichtig für die GDL, vor allen Dingen aber wichtig für unsere Mitglieder in den Betrieben, um eine vernünftige und starke Interessenvertretung zu erzielen.
Weil nur die, Thomas, und da sind wir uns ja auch einig, nur die guten Betriebsräte der GDL-Listen sind am Ende diejenigen, die für die exzellente Umsetzung in den Betrieben sorgen.
Das ist so, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Stark, unbestechlich und erfolgreich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, vielen Dank an die Kollegen Gedding und Jedinath für den aktuellen Einblick. Wenn Sie sich wünschen, dass die beiden über Ihre tarifrechtliche Frage sprechen, senden Sie einfach eine E-Mail an podcast@gdl.de. Die E-Mail kommt direkt bei uns an und wir leiten entsprechend weiter. Hängt euch rein in die Betriebswahlen. Das haben die Kollegen Gelling und Jedinath gerade eben noch gesagt. Und das findet auch Norbert Quitter, stellvertretender GDL-Bundesvorsitzender. Ihn haben wir zum Schluss unseres Podcasts gebeten, einen Aufruf in Sachen Betriebsratswahlen zu starten. Und bitte.
Vielleicht muss man wirklich erst mal am Anfang schauen, wofür ist ein Betriebsrat wichtig. Ein Betriebsrat ist der gewählte Interessenvertreter der Beschäftigten in einem Wahlbetrieb. Mit zu seinen wichtigsten Aufgaben in dem Betrieb gehören Einhaltung und Überwachung von Tarifverträgen, Einhaltung und Überwachung von gesetzlichen Vorschriften. Er ist das Schutzschild der betrieblichen Interessen der Beschäftigten. Er ist aber auch das Aushangsschild der GDL in einem Betrieb. Das heißt also, wenn jemand jetzt mitbestimmen will, alle 4 Jahre werden diese Betriebsräte neu gewählt, und wenn ich dort mitbestimmen will, wenn ich entscheiden will, welcher Betriebsrat meine Interessen vertritt, ob es ein Betriebsrat der GDL ist oder ob es ein Betriebsrat ist, der eben nicht GDL ist. Ob es jemand ist, der engagiert meine Interessen vertritt oder ob es eben jemand ist, der nur irgendwelche persönlichen Ziele verfolgt. Dann muss ich wählen gehen. Wahlen an der Stelle entscheiden tatsächlich darüber, wie in den nächsten 4 Jahren für mich als Arbeitnehmer in meinem Betrieb Politik für meine Interessen gemacht wird. Deswegen wählen gehen, Aufwand bei Briefwahl 2 Minuten, Aufwand, wenn ich in der Nähe der Wahlurne bin, 5 Minuten. Aber meine Stimme ist wichtig, um wirklich sagen zu können, ich entscheide, dass ein GDL-Betriebsrat meine Interessen vertritt. Ich entscheide, dass ein engagierter Betriebsrat meine Interessen vertritt. Und das darf ich nur alle 4 Jahre einmal. Deswegen ist es wichtig, jetzt meine Stimme abzugeben. Also es gibt 2 Varianten bei einer Betriebsratswahl. Entweder ich bin in der Nähe einer Wahlurne, weil ich gerade dienstlich dort bin. Das kann ich erkennen, wenn die Wahlausschreiben draußen sind. Zu jeder Wahl muss ein Wahlausschreiben ausgehangen werden. Da steht dann auch vorher, an dem und dem Tag steht dort und dort die Wahlurne. Und am Ende findet auch dort öffentlich die Auszählung statt. Eine Auszählung kann übrigens jeder Mitarbeiter des Betriebes beiwohnen. Sie ist öffentlich. Bin ich aber zu dem Zeitpunkt nicht da, weil Urlaub krank, dann kann ich Briefwahl anfordern. Das heißt, es gibt Anforderungskarten. Wir haben auch als GDL welche vorbereitet. Die kann ich mir bei meinem Ortsgruppenvorsitzenden, bei meinem Ansprechpartner der GDL holen, schickt die an den Wahlvorstand. Der muss mir dann umgehend Briefwahlunterlagen schicken. Dann fülle ich die zu Hause aus. Das dauert 2 Minuten. Dann mache ich wie bei einer Kommunalwahl oder Landtagswahl oder Bundestagswahl mein Kreuz bei der GDL, bei den GDL-Kandidaten, stecke den in einen Freiumschlag und verschicke den dann an den Wahlvorstand. Der ist auch frankiert, da habe ich auch keine Kosten. Also relativ geringer Aufwand, entweder Briefwahl, wenn ich nicht in der Nähe einer Wahlurne bin oder wenn ich in den Wahltagen in der Nähe einer Wahlurne sein kann, dann gehe ich direkt dorthin und werfe meine Stimme dort direkt ein. Ist für niemanden ein großer Aufwand, aber ist wichtig, was die nächsten 4 Jahre dann in meinem Betrieb passiert. Wenn viele ihre Stimme abgeben, weiß der Arbeitgeber, dass ein neu gewählter Betriebsrat auch die Belegschaft hinter sich hat. Wenn ich mir vorstelle, dass ein Betriebsrat in einem Unternehmen mit vielleicht 1000 Mitarbeitern nur von 5 Mitarbeitern gewählt worden wäre, als Beispiel, dann weiß ich doch als Arbeitgeber, dass dieser Betriebsrat 0 Rückendeckung hat und gar nicht wirklich durchsetzungsfähig ist in der Belegschaft. Und mit dem würde ich Schlitten fahren. Das Problem ist, auf dem Schlitten sitzen auch alle Beschäftigten drauf. Und wenn der Schlitten umkippt, worauf ich es ja anlege als Arbeitgeber? Dann haben die Beschäftigten halt Pech. Deswegen eigentlich auch eine hohe Wahlbeteiligung wirklich wichtig, dass der Arbeitgeber auch sieht, die Belegschaft trägt diesen Betriebsrat, die Belegschaft trägt die GDL-Betriebsräte und die Betriebsräte sind hier unterstützt von ihrer Gewerkschaft und setzen auch durch, genauso wie wir als GDL in der Tarifpolitik durchsetzungsfähig sind.
Sie haben es gehört, nutzen Sie die Demokratie, die wir in diesem Land haben und machen Sie Ihr Kreuz. Norbert Quitter hat erklärt, wie es geht. Über die GDL-Kandidaten, die zur Wahl stehen, informiert Sie gerne Ihre GDL-Ortsgruppe. Wenn Sie wissen wollen, wann genau Ihr Betrieb den Betriebsrat wählt, wer auf der Liste steht, wo Sie am Wahltag hin müssen, schauen Sie auf die schwarzen Bretter, auf die Aushangkästen, informieren Sie sich bei Ihrem Wahlvorstand. Da ist sie auch schon wieder vorbei, die 3. Folge von Aufgegleist. Wie immer, Fragen, Wünsche, Kritik senden Sie bitte an podcast@gdl.de. An dieser Stelle nochmal der Hinweis, Sie können uns hören auf der Webseite der GDL, auf dem YouTube-Kanal der GDL, auf Facebook, auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Audible, Podimo und Deezer. Ich lege Ihnen darüber hinaus den YouTube-Kanal der GDL ans Herz und die aktuelle Ausgabe des GDL-Magazins voraus. Ja, was bleibt mir noch zu sagen? Nichts weiter, außer ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und auf Wiedersehen aus Leipzig. Wir hören uns wieder in 4 Wochen.